Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. Mai 2025. Annika Jöris ist Journalistin und für ihre investigativen Recherchen bei Korrektiv bekannt. Zuletzt hatten wir in der Wochendämmerung über ihre Recherche zur Anwaltskanzlei von Friedrich Merz gesprochen. Annika schreibt aber auch regelmäßig Bücher, oft und auch dieses Mal mit Susanne Götze. Die beiden haben in Die Milliardenlobby, wer uns von Öl und Gas abhängig macht, zusammengetragen, wer von unserer Abhängigkeit von Öl und Gas eigentlich profitiert. Genau darüber haben wir im Vorfeld unseres Urlaubs mit Annika gesprochen. Am Ende der Sendung findet ihr außerdem einen Faktencheck, diesmal von Nando Hulverscheid. Alle wichtigen Links und Hintergründe findet ihr wie immer in den Shownotes. Hallo Annika.
Hallo.
Direkt zu Anfang in eurem Buch steht, Deutschland ist verwundbar. Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass unser gesamter Alltag eigentlich auf Dingen beruht, die wir selbst nicht haben und insofern davon abhängig sind, dass wir ständig, dauernd, quasi sekündlich beliefert werden. Also am krassesten ist es eigentlich beim Benzin, also Mineralöl, Diesel, Benzin, beides inbegriffen. Es gibt ja quasi keine Vorkommen in Deutschland, also 98% müssen wir importieren und das macht man sich wahrscheinlich nicht bei jeder Tankfüllung bewusst, aber tatsächlich sind wir da komplett abhängig von auch teilweise sehr unsympathischen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch von der USA unter Trump. Das zieht sich also komplett durch den Alltag. Also ich sag mal so vom Frühstücksbrötchen, das irgendwie mit gasbasiertem Dünger hergestellt wird, bis zu den Wohnungen, die wir heizen mit Gas aus fernen Ländern und eben bis zur Autotankfüllung, kommt alles von weit her und insofern sind wir eben sehr erpressbar und verwundbar.
Aber sind wir wirklich so verwundbar, wie man verwundbar verstehen würde? Weil ich meine, also Gas, Öl, also Fossile, das ist ja ein Weltmarkt, über den wir da reden. Und selbst wenn die Saudis jetzt sagen würden, wir haben keinen Bock mehr auf Deutschland, wir klemmen euch jetzt das Gas ab oder wir klemmen euch jetzt das Öl ab, würden wir ja weiterhin auf dem Weltmarkt einkaufen können, schlimmstenfalls zu höheren Preisen, als wir sie jetzt zahlen.
Also zunächst einmal wahrscheinlich schon, ja genau. Also wir könnten als erstes über die Preise sozusagen unter dieser Abhängigkeit leiden, weil tatsächlich genau, es ist ein Weltmarkt und auch wenn man denkt, wir beziehen jetzt besonders viel von unserem Gas, beispielsweise in Norwegen, ist ja eher ein freundschaftlich verbundenes Land, ist vielleicht kein Problem. Aber letztlich wird ja alles mehrfach um die Welt gehandelt. Es geht nochmal durch Traderhände und durch verschiedene Firmen, die daran mitverdienen. Also es ist ein ausgeklügeltes System, das bislang ja tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Also das muss man ja sagen, niemand saß hier auf dem Trockenen. Selbst im Ukraine-Krieg hat es die Regierung sozusagen hingekriegt, noch irgendwie Gas zu organisieren, weil Deutschland eben recht finanzkräftig ist und auch höhere Weltmarktpreise bezahlen kann. Aber das hat ja schon jetzt seine Schattenseiten. Also die Bundesregierung musste ja schon sehr viele Milliarden investieren, damit die Leute eben noch warme Wohnungen und Häuser haben konnten während der Gaskrise. Und das kann sich halt zuspitzen. Also die Weltlage ist ja eher chaotischer und unsicherer geworden in den vergangenen Jahren. Mit Trump wird das jetzt sicherlich nicht besser und kann zunächst einmal zu auch deutlich höheren Preisen kommen, was für einige ja schon ein richtiges Unglück bedeuten kann. Und es kann aber dann auch mal sein, dass wir eben nicht mehr mithalten können oder wollen bei bestimmten Preisen oder das Angebot sich so verringert durch neue Krisen, dass wir vielleicht auch mal zu wenig haben von dem, was wir da täglich in großen, großen Mengen verbrauchen.
Ist das wirklich realistisch? Also wir bauen die Erneuerbaren ja immer weiter aus. Die werden zumindest für da, wo man sie anzapfen kann, teilweise günstiger als die Fossilen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir bauen die Erneuerbaren immer weiter aus, das muss notwendigerweise zu einem Überangebot an Fossilen führen. Begeben wir uns dann nicht eventuell sogar ein Stückchen in die Unabhängigkeit, weil wir den Sprit für da, wo wir noch Sprit brauchen, die alten Autos und so, weil wir den dann billiger kriegen?
Also so weit ist es ja noch nicht her mit dem Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland. Also es gibt natürlich diese Zahl, mehr als 50% des Stroms ist inzwischen erneuerbar. Und das ist ja auch eine gute Nachricht in Bezug auf Klima natürlich und auch in Bezug auf die Unabhängigkeit. Aber das ist ja sozusagen nur der Stromverbrauch, ne? Also jetzt beim Primärenergieverbrauch, also all das, was jetzt eben Tankfüllung, Industrieenergie, Heizungsbedarf sozusagen betrifft, da sind es weniger als 20%. Also da ist noch nicht der große Umschwung geschafft. Das sind immer zwei verschiedene Kategorien, die häufig so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Aber so bei dem größten Energieverbrauch sind wir halt noch nicht so weit bei den Erneuerbaren. Und es stimmt zwar, dass die Erneuerbaren, deswegen ist das ja auch eine Lösung, natürlich in großen Teilen die alten fossilen Industrien und damit diese permanenten Lieferungen aus dem Ausland sozusagen ersetzen könnten. Aber da sind wir halt noch nicht so weit auf dem Weg, wie wir sein könnten.
Warum nicht? Warum hängen wir so hinterher, hinter unserem Weg? Das ist ja auch so ein bisschen das Hauptthema eigentlich eures Buches.
Genau, also im Buch geht es ja eben genau darum, also wer hat uns eigentlich in diese Abhängigkeit gebracht oder vor allem darin belassen, weil das ist ja ein ganz altes Erbe, sag ich mal, ist ja so Bundesrepublik 60er, 70er, 80er Jahre noch schon, in die wir sozusagen in diese Gas- und Ölabhängigkeit geraten sind, aber man hätte natürlich schon deutlich schneller rauskommen können. Also da gibt es natürlich, wie auch beim Klimaschutz, die klassischen Verhinderer und Bremser. Also natürlich
Bremser und die Gedankenmanipulierer, habe ich gelesen.
Bremser und Gedankenmanipulierer, also diejenigen, die sehr gut daran verdienen an dem alten Modell, aber auch Parteien wie die CDU häufig oder FDP, die ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber hat in den vergangenen Jahren ja eine wichtige Rolle gespielt, darin eben sozusagen an diesem alten Modell kleben zu bleiben. Also beispielsweise Heizungsgesetz. Das hatte einige Fehler, war nicht sozial genug am Anfang, das in jedem Fall. Aber es war zumindest ein Baustein dahin, dass die Leute mit weniger Gas heizen können. Jetzt hat die Kampagne der Bild-Zeitung und eben einiger CDU- und FDP-Politiker dazu geführt, dass die Leute sich immer noch Gasheizungen einbauen. Und die werden bald sehr teuer dafür bezahlen. Also das ist so ein klassischer Lobbyerfolg der vergangenen Jahre, dass diese Gasheizungen noch als besser gelabelt wurde.
Wenn das dann alles teurer wird, denkst du, dass dieselben Politikerinnen und Politiker dann Subventionen fordern werden für die Leute, die sich jetzt noch eine Gasheizung eingebaut haben, weil sie den Gedankenmanipulierern auf den Geist gegangen sind?
Also gut möglich. Wahrscheinlich wird es dann wiederum so Abfederungsmechanismen geben, wie es sie jetzt ja auch in der Gaskrise gab. Aber das bezahlt dann natürlich wieder die komplette Allgemeinheit, zahlt dann dafür, dass irgendwie die Leute durch Kampagnen sozusagen zu falschen Entscheidungen getrieben wurden. Und das ist natürlich bedauerlich, weil das Geld könnte man ja irgendwie, weiß Gott, anderswo viel besser anlegen. Aber das wird natürlich passieren, an diese Spirale. Genau, heizen wird teurer, sagt jetzt selbst der Verband der kommunalen Unternehmen, die übrigens sehr lange gegen die Wärmepumpe und überhaupt gegen jede Änderungen der Heizungsform sozusagen lobbyiert haben. Wir sagen jetzt auch, okay, durch den Emissionshandel müssen jetzt die Heizungskunden, die jetzt eine Gasheizung haben, leider sehr bald einige hundert Euro mehr bezahlen. Das wird also richtig, richtig teuer. Und dann wird es wahrscheinlich wieder genau den Ruf danach geben, okay, das muss jetzt irgendeiner ausgleichen. Wahrscheinlich die Bundesregierung. Also wir alle dann sozusagen.
Es gibt ein Gesetz, dass Wärmepumpen gefördert werden.
Ja. Genau, das wäre was total Neues. Vielleicht gibt es dann Heizungsgesetz irgendwie 3.0 oder so. Dann geht das Ganze wieder von vorn los. Nein, aber das war natürlich ein Wahnsinns-Lobby-Ding. Also im Zusammenhang mit der Springer-Presse gab ja unglaublich viele Titelschlagzeilen dazu. Und interessanterweise, nur um jetzt mal einen Namen zu nennen, war ja der Frank Schäffler von der FDP, der hat ja unglaublich dagegen gewettert und auch Desinformation betrieben, bis er dann irgendwann in der Talkshow eingeräumt hat, dass er selbst eine Wärmepumpe eingebaut hat, weil sie eben so unglaublich effektiv ist. Also von ihm gibt es halt einige, es gibt auch einige, das finde ich ein sehr interessantes Kapitel von uns, weil das so wenig angepackt wird. Normalerweise gibt es ja auch sehr viele Professoren, die sich so in den Dienst dieser althergebrachten, sag ich mal, fossilen Lobby stellen.
107 Lungenärzte, ja.
Genau, 107 Lungenärzte, die sind jetzt nicht akut in unserem Buch drin, aber einige andere, die meist hoch angesehen sind, wie Professoren, die ja hier so unantastbar ein bisschen sind in Deutschland und die dann halt auch gerne mal Studien annehmen von diesen Branchen, der Autobranche oder der Gasbranche und dann eben mit diesem wissenschaftlichen Siegel versehen, macht das dann so seinen Weg durch die Medien. Ist eine sehr erfolgreiche Strategie.
Die ja nicht notwendigerweise aufgehen muss. Du sagst die CDU, also einige von der CDU, einige von der FDP, die Springer-Presse. Ich bleib mal beim Gebäudeenergiegesetz, beim Heizungsgesetz. Diese Kampagne gegen das Gebäudeenergiegesetz, die hätte aus eigener Kraft eigentlich gar nicht funktionieren dürfen. Wie schuldig oder wie mitschuldig haben sich eigentlich die restlichen Medien da gemacht? Man muss ja nicht das kolportieren, was die Bild-Zeitung schreibt. Man muss nicht kolportieren, was Frank Schäffler erzählt.
Genau, das muss man nicht. Also da gab es ja auch schon tatsächlich auch größere Untersuchungen zu, wie die ja, wie soll ich sagen, seriöseren Medien damit umgegangen sind. Und das war schon deutlich besser als in der Bild-Zeitung. Aber die Bild-Zeitung hat eben noch eine ziemlich große Hausmacht in Deutschland sozusagen, eine Kampagnenmacht. Und was sie schreibt, passiert dann häufig auch anschließend in den Talkshows. Also das gibt es ja auch häufig so eine Wechselwirkung oder befeuern gegenseitig. Aber ein paar Dinge haben sich halt auch durchgesetzt. Also die Bild-Zeitung kann ja unglaublich gut Worte schöpfen und hat dann der Heizungshammer beispielsweise, der fand sich dann auch in vielen anderen Zeitungen wieder. Und so dieses Grundgefühl wurde halt geschaffen, oh, da passiert jetzt was mit meiner Heizung irgendwie. Und selbst wenn man mit irgendwelchen Nicht-Bildlesern sprach, hatten die ja plötzlich Sorge darum, wie die jetzt überhaupt noch heizen können. So mit diesem falschen Bild, was ja eben die Bild kreiert hat. Teilweise, es gab ja auch einen Spiegeltitel, der auch irreführend war, wo auch Habeck irgendwie im Heizungskeller gezeigt wurde. So als würde auch, genau, er als Wirtschaftsminister persönlich da irgendwie an diesen Heizungen rumdoktern oder die möglicherweise aus der Wand reißen. Also es gab insgesamt eine schräge Darstellung in den Medien. Und wir wissen aus unseren Gesprächen eben mit Ministeriumsmitarbeitern, dass diese Kampagne also wirklich nachhaltig erfolgreich war in dem Sinne, also aus Sicht der Lobbys, weil halt danach keine größeren Gesetze mehr angepackt wurden. Weil die immer gesagt haben, boah, wir haben wirklich Angst vor so einer neuen Kampagne. Die hat wirklich viel Wirkung gehabt.
Aber wer wollte, konnte sich, man musste sich ein bisschen anstrengen, wer wollte, konnte sich sauber darüber informieren, über das Gebäudeenergiegesetz, was es da für Probleme gibt und was es für Lösungen und was es kann und was es nicht kann. Also so ein Spiegeltitel, also der Job des Spiegels wäre es gewesen, das Ding so zu erklären, dass es auch der letzte Depp versteht und nicht mehr von der Bild-Zeitung oder anderen Springer-Medien oder Politikern und Politikerinnen irgendwie ja, eingefangen und irregeführt werden kann. Warum lasst ihr die so aus?
Also der Artikel zu diesem irreführenden Titelbild, der war dann eigentlich auch völlig okay. Es war eher dieses Titelbild, ne? Also darum ging es auch. Aber also ganz raus lassen wir sicherlich nicht die Medien. Also bei diesen Professoren, die ich gerade ansprach, geht es ja auch darum, dass die immer sehr große Medienpartnerschaften haben, beispielsweise mit der FAZ. Aber es gab sozusagen Untersuchungen der Medien darüber, wer da wie berichtet hatte. Und es war tatsächlich vor allem die Bild-Zeitung und weniger in diesen anderen. Also da wurden schon auch viele Faktenchecks gemacht zu diesem Thema und so. Aber man sah halt, wie krass diese Kampagnenwirkung der Springerpresse, also auch der Welt dann inklusive, auf jeden Fall noch ist. Also das, die haben ja das Thema komplett vor sich, also bestimmt, wie darüber berichtet wird.
Da ging es aber um die Grünen eigentlich, ne? Da ging es gar nicht ums Gebäudeenergiegesetz, oder? Das war nur das Vehikel, um die Grünen fertig zu machen.
Ja, genau. Also das war ja so die Hauptaufgabe der Bild-Zeitung irgendwie in den vergangenen Jahren. Also nicht nur die Grünen, sondern alles, was mit denen in irgendeiner Form oder was die Bild-Zeitung mit denen assoziiert. Also das ist ja, es wird bald wahrscheinlich wieder beim Verbrenner auskommen, die nächste Kampagne oder so. Also das ist ja auch schon ein bisschen vorhersehbar, was die Zeitung da macht.
Jetzt mal unabhängig von diesen Kampagnen, die die Bild-Zeitung ja machen wird und naja gut, da muss man sich halt irgendwie versuchen gegen zu wappnen, hat ja trotzdem dann auch die CDU, CSU im Wahlkampf wieder damit geworben, dass sie dieses Heizungsgesetz abschaffen werden. Was ist denn von der nächsten Regierung jetzt mal, sowohl was das Heizungsthema angeht, was ja ein großes Thema weiterhin ist, also wegen der Abhängigkeit, aber generell in allen Abhängigkeitsfragen zu erwarten, eurer Meinung nach?
Also bislang glaube ich, dass wir da wirklich sehr, sehr wenig nur erwarten können. Also wenn man sich das bisherige Kabinett anguckt und auch was so bei den Sondierungsgesprächen herauskam, ist das Thema Abhängigkeit ja erstens nicht benannt und auch in den politischen Lösungen, die präsentiert werden, kommt das eigentlich überhaupt nicht vor. Also man will zwar weiterhin ein bisschen Wind- und Solarkraft ausbauen, man will aber auch sehr viele Gaskraftwerke neu hinzubauen. Man möchte das Verbrenner aus in Brüssel irgendwie wieder aufweichen. Beim Heizungsgesetz soll es irgendwie ganz viele Ausnahmen geben, zumindest. Die Landwirtschaft ist jetzt mit einem Metzgermeister besetzt. Also das Positive daran ist ja mal, dass es mal jemand ist, der kein Jurastudium hat, weil ansonsten sitzen eigentlich nur Juristen bei der CDU rum. Finde ich irgendwie auch einen ganz interessanten Funfact. So im Sinne der Repräsentation des Volkes ist es da ja sehr einseitig. Er ist jetzt Metzgermeister, also eigentlich mal positiv, okay, jemand, der nicht unbedingt Jura studiert hat und vielleicht auch kein Großverdiener vorher war, also vielleicht auch ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen hat für andere Bevölkerungsteile. Aber er ist halt Metzgermeister und er wird natürlich als Landwirtschaftsminister jetzt nicht dafür plädieren, was uns ein bisschen unabhängiger machen würde, denn die Fleischproduktion ist ja erstens klimaschädlich und auch sehr energieaufwendig. Wenn mit der Futterherstellung und allem, was dazugehört, ist er sicherlich nicht der Richtige, um sozusagen den Fleischkonsum irgendwie zu befördern, dass er ein bisschen abnimmt. Der Klimaminister, der von der SPD ernannt wurde, ist überhaupt kein Klimapolitiker. Also die haben ja auch in ihren Reihen ein paar, die das Thema schon mal in Hand hatten oder sozusagen Expertinnen sind. Er gehörte bislang nicht dazu. Also es ist zu befürchten, dass da jetzt eher so ein Weiter so kommt. Also das atmet ja diese ganze große Koalition aus. Es geht irgendwie darum, so das Alte zu bewahren, vielleicht sogar ein bisschen wieder zurückzugehen vor dem, was die Ampel in Teilen zumindest mit der Energiewende versucht hat. Und insofern wird das da eher zementiert, diese Abhängigkeit, ist mein Eindruck.
Wir hatten ja gerade die Heizungslobby. Das ist aber nicht die einzige Lobby, die bremst und Gedanken manipuliert. Wer ist da noch besonders groß, besonders stark?
Also natürlich haben wir in Deutschland die Autolobby, also die Verbrennerlobby. Ich habe da am Anfang quasi so eine kleine peinliche Begebenheit in meinem eigenen Leben preisgegeben. Da geht es übrigens auch um die Medien und da geht es um diese Testautofahrten. Da habe ich nämlich mal einen mitgemacht für die Financial Times damals. Rest in Peace. Und das war halt wirklich ein anschauliches Erlebnis, deswegen habe ich es auch erzählt, auch wenn ich es persönlich ein bisschen peinlich finde. Ich habe noch nie ein Auto besessen, ich kann auch gar nicht mehr Auto fahren, so lange ist es schon her. Habe ich eben diese Probefahrt da gemacht oder eine Testfahrt, um darüber dann irgendwie einen positiven Artikel zu schreiben. Also so ist der Deal. Und,
Moment, also, der ist aber nicht ausgesprochen, der Deal. Ne? Alle halten sich dran, aber nirgendwo ist das kodifiziert.
Nee, das also, stimmt natürlich
wenn
nicht.
Du, da wenn geschrieben. Du eine Porsche-Fahrt in Spanien geschenkt kriegst, dann schreibst du auch positiver Porsche.
Ja, also ich habe zumindest noch nie was Gegenteiliges gelesen. Insofern ist es ein ungeschriebener, aber sehr gut eingehaltener Deal. Und auch das Auto habe ich dann ein bisschen nicht zu Schrott gefahren, aber doch stark beschädigt, wie es so meine Art ist. War aber gar kein Problem, weil es war einfach nur ein wahnsinns verschwenderisches Aufgebot, was da irgendwie gebracht wurde, um diese Journalisten eben zu diesen Testberichten zu führen. Und die gibt es auch heute noch. Also ich habe ganz aktuelle gefunden in der SZ, in der FAZ auch noch. Und
erstaunlich, wie super alle Autos sind, ne?
Erstaunlich, wie super alle Autos sind. Und das ist halt wie so eine eingeschworene Welt von wirklich so richtig freaking Autojournalisten, die dann irgendwie da mit 200 Sachen irgendwie durch die Gegend heizen, weil das Auto, ich bin nicht die Einzige, die das da so halb zu Schrott fährt, das machen alle, das ist gar kein Problem. Da steht das nächste schon direkt vor der Tür. Und das zeigt einfach nur, es lohnt sich aber trotzdem, obwohl es so teuer ist und obwohl diese Journalisten eingeflogen werden, in 5-Sterne-Hotels unterkommen, den ganzen Tag irgendwie so bei Michelin-Restaurants essen und die Autos zu Schrott fahren, lohnt es sich trotzdem. Weil Autos ist halt eins der teuersten Konsumgüter. Und wenn auch dieser Artikel dann irgendwie nur 50 neue Autokäufer bringt, hat sich das schon gelohnt. Und insofern ist diese Lobby, die halt eben sehr finanzstark ist, sehr viele gute Kontakte eben zu den Redaktionen hat, aber auch zu den Politikern. Die haben ja auch ihre eigenen Kampforganisationen, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft beispielsweise, ist sie halt extrem erfolgreich. Also sie ist eine der erfolgreichsten sicherlich. Neben der Bauernlobby, die sprechen wir auch an, das ist dann eher der Bauernverband, der eben eher so die Großbauern vertritt, der sich eben dafür einsetzt, dass die konventionelle Landwirtschaft so bleibt, wie sie ist. Und das bedeutet, dass sie abhängig ist von Dünger, der eben mit sehr viel Gas hergestellt wird und abhängig von Sojamais, der aus Brasilien angekarrt wird, um die Rinder zu füttern beispielsweise. Also genau, um nochmal zwei Lobbys zu nennen. Es gibt noch mehr, aber das sind so die einflussreichsten.
Diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kannst du kurz noch ein paar Worte dazu verlieren? Weil ich finde, man kann gar nicht oft genug erklären, wer das ist und was die machen.
Das stimmt wohl, weil sie ist wirklich eine der einflussreichsten und auch eine der, wie soll ich sagen, ja, schäbigsten ist vielleicht irgendwie ein altmodisches Wort, aber die gehen wirklich auf ihre Art, also schaffen die es, wie gesagt, Jahrzehnten gegen jeden sozialen und ökologischen Fortschritt vorzugehen. Also das ist eine Organisation, die ist finanziert von den Arbeitgeberverbänden der Metallindustrie. Also dahinter verbergen sich eben die Autoindustrie, viele, viele Zulieferer für die Autoindustrie. Und selbst von denen sind selbst einige ein bisschen erschrocken, wie die so auftritt, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also habe ich schon mal von ein paar Mitgliedern gehört, dass die teilweise austreten wollen oder sich da nicht vernünftig repräsentiert sehen, weil die eben so sehr aggressiv sind, sehr sich auch in Migrationsfragen aggressiv einmischen, also immer so Richtung ein bisschen mit AfD-Slang. Und die haben halt beispielsweise, viele kennen die vielleicht noch von dieser Annalena Baerbock-Kampagne, die sie mal gefahren haben. Da war der ja so in dieser Tunika gezeigt, damals noch für den alten Wahlkampf und diese angeblichen 10 Verbote von Baerbock. Dazu gehörte dann zum Beispiel das Autoverbot, was natürlich Quatsch war. Das war ja nie im Wahlprogramm, also nicht mal angedacht. Die machen aber auch sonst immer wieder ganzseitige Anzeigen oder Plakatwände in den Städten. Also die haben richtig viel Geld und Power und sind auch vor allem eben immer den Mächtigen und vor allem den mächtigen Konservativen nahe, also Friedrich Merz und viele aus seinem Kabinett sind da immer wieder bei deren Konferenzen zugegen.
Diese einzelnen Lobbys, die Heizungslobby, Autolobby, was hat man, die Bauern, Industrie, ist das eigentlich ein Komplex? Also reden die miteinander oder verfolgen die trotzdem immer noch ihre Einzelinteressen, die zufälligerweise alle auf fossilen Energieträgern basieren?
Also ich glaube schon, dass sie miteinander reden. Teilweise sind ja auch dieselben Personen da drin. Also diese Professoren beispielsweise, die hangeln sich so von einer Lobby zu anderen, immer wieder gern gesehen. Aber nicht im Sinne von, die machen jetzt eine geheime Jahrestagung und machen da ihre Strategie oder so. Also das nichts, da ist überhaupt nichts Verschwörerisches oder sonst wie dabei. Die ist halt einfach auch insgesamt, haben die auch einfach so einen Startvorteil, weil die wollen einfach alles so belassen, wie es ist. Und das wollen ja auch viele Menschen. Oder das Neue macht Angst, macht sich Sorgen. Kann ich mir das noch leisten? Wie geht das überhaupt? Geht der Strom aus? Also all diese Ängste, die auch immer geschürt werden, haben natürlich die meisten Menschen. Und deswegen sind diese Bremslobbyisten, die so verharren wollen auf dem alten Modell, was meiner Meinung nach sozusagen gefährlich ist, haben dadurch einfach einen großen Vorteil schon mal an sich. Und da ziehen die sozusagen an einem Strang, dass sie sagen, okay, das soll jetzt erstmal so bleiben. Die Leute sollen vor allem Verbrenner fahren. Sie sollen mit Gas heizen und sie sollen irgendwie konventionelles Fleisch essen, möglichst täglich. So, darauf können sich alle einigen.
Und ein ganzes Kapitel, ein politisches, habt ihr den Rechtspopulisten gewidmet. Warum gerade denen?
Ja, also erstmal sind sie natürlich jetzt in Deutschland, aber nicht nur, in Frankreich ja auch schon lange sehr erfolgreich, insofern eine wichtige politische Macht. Und die gehören natürlich zu der ganz großen fossilen Lobby, also die sind ja ganz große Kämpfer für Verbrennerautos und Gasheizung und so weiter, was natürlich komplett absurd ist. Also man könnte es ja fast auf diese Formel bringen, also keine Ahnung, irgendwie Ausländer raus und Ölimporte rein oder so. Also die wollen ja sozusagen, eigentlich wollen sich ja so zurückziehen auf so einen komischen völkischen Körper, der jetzt auch vom Verfassungsschutz endlich erkannt wurde, dass das so ihre Ideologie ist, eben diese völkische. Und gleichzeitig haben sie aber absolut nichts dagegen, sich in die absolute Abhängigkeit zu begeben und weiter daran zu stricken, dass wir von diesen Ölimporten abhängig sind, aus aller Herren Länder sozusagen. Das ist natürlich dieses Absurde in ihrer Ideologie, aber das ist einfach so, weil sie lieber sozusagen auf dem, was sie als grün labeln, herumhacken, als es tatsächlich irgendwie jetzt, man könnte ja auch denken, die streben jetzt wirklich so eine autonome Republik an.
Das
oder
wäre
so.
Nationale Autarkie, ne? Das wäre eigentlich
ja,
das, was,
genau,
was sie haben wollen sollten.
Genau, also das wäre logisch, aber sie kämpfen eigentlich genau für das Gegenteil, also genau für diese Technologien und Konsumgüter, die uns eben komplett abhängig machen. So. Und das ist halt ein wichtiger Punkt im Programm von der AfD und anderen. Und da die ja jetzt auch so Allianzen in der EU bilden, ist es schon ein wichtiger Faktor.
Gibt es da einen Grund für? Also ist das einfach, weil die Geld bekommen von diesen Lobbys? Oder woran liegt das? Weil es ist ja wirklich ein bisschen nicht ganz logisch.
Genau, nee, das ist, ich weiß nicht, dass sie, also wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen nachdenken würden, die schlaueren Köpfe bei denen, wird denen natürlich diese Absurdität eigentlich auffallen, aber das ist bei allen Rechtspopulisten so, dass die, ja, also dieses alte Modell weiterverfolgen und ja auch so ein bisschen, das kam aus den USA auch immer so rübergeschwappt, auch hier bei den Rechtspopulisten, also so dieses, dass diese angeblich grüne Politik, also nicht parteigrüne, aber grüne Politik irgendwie quasi zum Sozialismus führt. Das ist ja auch so ein Slogan von denen. Also es gibt so diese Wassermelonentheorie, außen grün und innen Sozialismus. Also man will irgendwie Windräder und am Ende droht irgendwie der Kommunismus, Sozialismus oder so. Ist natürlich total absurd, aber das ist so eine Theorie, die sich da wirklich durchzieht, auch durch diese Thinktanks, die ja jetzt ja auch in Deutschland ihre Fühler ausstrecken, also die Heritage Foundation von Trump oder so. Das gehört ja auch alles zu den Rechtspopulisten dazu, dass die sich jetzt auch mit diesen weltweiten und sehr wirklich mit vielen Millionen ausgestatteten US-Thinktanks zusammentun, die eben auch für das alte Gas- und Ölmodell kämpfen. Und die sind wiederum ganz klar von den Ölkonzernen gefördert, also von Exxon und Shell und so. Die haben da bei diesen vielen einflussreichen US-Denkfabriken haben die Millionen gespendet.
Du hast eben kurz Frankreich erwähnt. Ticken die Rechtspopulisten in Frankreich eigentlich genauso wie in Deutschland?
Also es ist sehr ähnlich. Ich meine, die Marine Le Pen hat ein bisschen andere Strategie. Also die ist ja eher so jetzt so der, wie soll ich sagen, die Frau mit den Katzenbildern. Also die tritt nicht so aggressiv auf wie Weidel und Co., sondern verkauft sich eher so als Versteherin des Volkes und so und als so ein bisschen so die Kümmermutti irgendwie. Aber am Ende ist das Programm sehr, sehr ähnlich. So, und ist auch ein Programm, das wie bei der AfD sicherlich nicht den Geringverdienern und Abgehängten zugutekommt, die also Hauptwählerschaft sind, sondern eher den Besserverdienenden oder so. Aber das ist so die zweite Absurdität in dem Programm.
Ich meine jetzt aber eher auf das Energieproblem bezogen.
Ja. Genau, also energiepolitisch ist Le Pen nochmal ein bisschen anders aufgestellt, weil Frankreich ist ja so ein Atomland, wobei die AfD großer Atomfan ist und die wollten ja auch die Atomkraftwerke noch länger laufen lassen und so. Wobei das natürlich auch komplett außer Acht lässt, dass auch die Atomkraft ja von Importen abhängig ist, nämlich von dem Uran, was beispielsweise aus Kasachstan oder Nigeria kommt, auch nicht die sichersten Lieferländer auf lange Sicht. Also da verschließt die Le Pen genauso die Augen wie die AfD vor den Abhängigkeiten, die sie da eigentlich vertritt.
Welchen Punkt ich noch ganz interessant fand in eurem Kapitel, das Stopfen des Gaslochs, schreibt ihr, die Chance der Krise wurde verspielt. Also die Krise war, es gab kein Gas mehr, wir mussten, was wir eben ja schon hatten, auf dem Weltmarkt einkaufen zu sehr hohen Preisen. Wir haben hier schnell diese Flüssiggasterminals hochgezogen für sehr viel Geld, was ich mir jedes Mal dadurch schönrede, dass ich sage, okay, ist halt eine Versicherungsprämie gewesen. Welche Chance hatte diese Krise denn?
Also es wäre ja eigentlich die Chance gewesen zu sagen, okay, hört mal Leute, jetzt wird uns zum ersten Mal so richtig klar, wie abhängig wir eigentlich sind. Also wahrscheinlich haben ja erst die meisten Deutschen mit dem Russlandkrieg auf die Ukraine festgestellt, dass ihr Gas aus Russland kommt. Also es war ja wahrscheinlich den wenigsten vielleicht bewusst, genauso wie es den meisten immer noch nicht beim Tankbefüllen bewusst ist, wo das Zeug eigentlich herkommt. Und das wäre natürlich der Moment gewesen, wo man nicht nur sagt, okay, wir versuchen jetzt ganz schnell, das irgendwo anders herzukommen. Das ist wahrscheinlich erstmal sozusagen eine gute Reaktion im ersten Moment, weil natürlich soll jetzt da keiner frieren im Winter. Aber man hätte ja auch sagen können, jetzt versuchen wir mal wirklich im großen Stil irgendwie unabhängiger zu werden. Und beispielsweise die Wärmepumpe, es war ja ein bisschen der Versuch des Heizungsgesetzes, aber es hätte halt eben breiter getragen und noch größer ausfallen können, diese Chance zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, welche Abhängigkeiten haben wir eigentlich sonst noch und wie können wir die möglichst reduzieren oder auf breiteren Schultern verteilen. Also sozusagen nicht mehr wie vorher 50% aus Russland beziehen, sondern vielleicht aus 10, 15 Ländern uns beliefern zu lassen. Und diese Diskussion, die gab es ja eigentlich nicht. Also es ging ja die ganze Zeit nur darum, wo kriegen wir das jetzt her und wie viel kriegen wir her und können wir eigentlich alles so weitermachen wie bislang. Also heizen wir alle weiter, möglicherweise auch auf 22, 23 Grad, essen wir alle weiter irgendwie Fleisch und Lebensmittel, die irgendwie mit sehr viel Energie hergestellt werden. Keine Ahnung, machen wir eine größere Verkehrswende, damit wir nicht so viel Öl importieren müssen. Das fand ja absolut nicht statt. Hätte aber. Es gab ja diesen Schockmoment sozusagen, sagen, oh Gott, wir sind hier wirklich abhängig und jetzt wird hier 50% plötzlich von einem Tag auf den anderen gekappt. Das ist ja eigentlich ein großer Moment. Also es war eigentlich ein großes Fenster. Und ich war ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, dass das dann so einfach nur darauf hinauslief, dass jetzt irgendwo anders herzubekommen, den Stoff sozusagen. Und nicht zu gucken, können wir vielleicht auch mal die Dosis reduzieren, so um im Bild zu bleiben. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die ist aber jetzt verstrichen und seitdem ist ja auch nicht mehr viel passiert an Umdenken.
Aber das Thema ist ja trotzdem da, und sonst hättet ihr das Buch nicht geschrieben, sonst würden wir jetzt nicht drüber reden über genau das. Ist das, willst du vielleicht zu viel zu schnell? Also das ist ja wieder, wenn das Ganze so in die Politik überführt werden muss und diskutiert wird. Das sind ja entsetzlich dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir als Menschheit eventuell nicht mehr wirklich die Zeit haben, so dicke Bretter zu bohren, bevor es wirklich sehr warm und ungemütlich wird hier. Ist es ganz verloren oder ist es nur aufgeschoben?
Also ich hoffe, es ist nur aufgeschoben und natürlich will ich viel und schnell, weil wenn man sich so in diese, also erstmal natürlich ist es ja auch Klimaschutz, also worüber wir schreiben, ist natürlich diese Unabhängigkeit, hängt natürlich auch mit Klimaschutz zusammen, weil wenn man weniger fossiles Öl und Gas verbrennt, ist das natürlich auch ein Beitrag zur geringeren Erderhitzung, ganz klar. Also das ist das eine, wo ja jeder weiß, dass da die Zeit drängt. Und das andere ist, also ich denke halt auch, da spricht ja auch eigentlich nichts gegen. Also ich spreche ja jetzt nicht von einer kargen Welt sozusagen, in der wir dann leben müssen, sondern die ist halt anders und vielleicht auch sogar besser, ne? Also ist ja jetzt hier nicht die idealste Welt aller Zeiten, in der wir leben, wo jetzt alle Leute total happy und gesund und froh sind. Das haben wir nicht. Also kann man ja auch mal daran basteln, dass sich einiges ändert und warum nicht zum Besseren? Also ich sehe das als Veränderung zum Besseren und nicht nur sozusagen als Katastrophenlösung. Und deswegen finde ich es halt schade, dass diese Möglichkeit, als es diesen Krisenmoment gab, nicht dafür genutzt wurde, tatsächlich dicke Bretter zu bohren und das umzupolen, unser Modell.
Stattdessen diskutieren wir über die mythische Substanz. In eurem Buch nennt ihr sie die Scheinlösung. Erzähl!
Die Scheinlösung, den Wasserstoff.
Ja.
Ja, das ist ja auch so ein Ding. Also genau, Wasserstoff ist eine Lösung für ganz wenige Bereiche und wird ja aber überall jetzt gehypt und mit sehr vielen Millionen gefördert, wo es gar nicht unbedingt nötig ist. Und das ist natürlich auch so ein durchgängiges persönliches Leitmoment von mir sozusagen, dass immer mit Technologieoffenheit, also sozusagen die Technologien, bejubelt werden, die halt irgendwie unsicher sind. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir wollen technologieoffen sein, dann können wir ja auch als erstes mal Wind- und Solarkraft irgendwie hypen und sagen, wie geil das funktioniert. Wir haben mal irgendwann gedacht, das kann nur 2% liefern. Jetzt sind es viel mehr und es wird jedes Jahr günstiger. Wie super. Aber stattdessen werden dann so Orchideen-Energien, zu denen Wasserstoff gehört. Also Claudia Kempfert, die Ökonomin, hat ja mal den Begriff geprägt, das ist sozusagen der Champagner unter den Energieformen. Toll, aber rar. Und da wird dann sozusagen die Energie und auch das Geld reingesetzt. Und das ist halt eben ein großer Fehler. Da wird viel Marketing mitgemacht, sehr viele Millionen und auch Milliarden Steuern fließen da rein, um diese Technologie zu fördern, die aber ja auch erstens nicht so schnell funktioniert. Also viele Projekte, die schon angekündigt wurden für 2025, wurden schon längst wieder abgesagt. Und die auch nicht für so viele, also es gibt ja auch einfach nicht so viel. Ne? Also Susanne war in Namibia, um da zu gucken, wie es da mit dem Wasserstoff geht. Da gibt es auch die Bevölkerung, die da in großen Teilen sich dagegen wehrt, weil halt auch wieder Rohstoffe sozusagen dann importiert werden für die reichen und verschwenderischen Europäer, sage ich mal. Und da begeben wir uns wieder so in den nächsten Abhängigkeitszyklus.
Aber Namibia kann den Preis festsetzen, das müsste denen doch gefallen.
Also das weiß ich nicht, ob die den Preis festsetzen können, aber die verscherbeln ja zumindest erstmal ihre Energie. Also das ist erstmal weg und wir nutzen die. Also das machen wir ja nicht. Ne? Wir verkaufen ja nicht und die brauchen wir alle selbst. Warum sollten die das machen? Das ist so das eine. Und das andere ist halt, das ist ja nicht das einzige Projekt. Also es gibt ja auch mit vielen anderen Staaten, auch im Nahen Osten, diese Idee, da Wasserstoff zu importieren, was auch wieder eine riesige Infrastruktur braucht, sehr teuer ist. Und das sind halt alles so Projekte, die so drumherum gewebt werden, um das Eigentliche, was wir ja machen könnten. Also wir könnten ja auch mal Energie sparen und dann eben das, was noch da bleibt, sozusagen mit den Erneuerbaren decken, die wir hier selbst produzieren können. Das wäre so mein Favorit. Und alles andere ist halt wirklich so eine Art Energieschlucker sozusagen und Geldschlucker.
Wie ist ausgerechnet diese Idee vom Wasserstoff derart prominent, derart beliebt geworden? Also ich meine, das ist doch, wenn man da mal für 5 Pfennige nachdenkt, merkt man doch, dass das Unsinn ist.
Naja, es ist ja, wie du gesagt hast, Annika, nicht 100% Unsinn, aber 90% oder
ja,
so.
Also der Bereich Gaszentralheizung hier in unserem Mehrfamilienhaus, wie soll das gehen? Also das.
Genau, also das sozusagen als Lösung für Privatheizung zu verkaufen, das war von Anfang an totaler Unsinn, haben aber Stadtwerke und auch Zukunft Gas, dieser Lobbyverband der Gaswirtschaft, auch jahrelang falsch dargestellt tatsächlich. Also ich glaube, die Attraktivität von Wasserstoff lag einfach drin, dass man sagt, hier, wir machen einfach so weiter wie vorher und nehmen einfach dieses...
Funktioniert wie Benzin, sieht nur nicht anders aus. Ne?
Ja, also funktioniert wie Gas oder genau wie Benzin, wenn man es auch noch irgendwie für Autos irgendwie einplanen möchte. Man kann auch die Leitung benutzen, wurde auch noch zwischendurch gesagt, was auch technisch fragwürdig ist. Aber so war eben die Idee. Also wir lassen alles so, wie es ist und auch die Profiteure bleiben dieselben, also die Stadtwerke zum Beispiel in dem Fall. Und das ist natürlich irgendwie dann so eine geniale Lösung. Und deswegen wird das gehypt. Wohingegen, das darf man auch nicht vergessen, wenn man sozusagen Energie spart, also jetzt zum Beispiel durch die Wärmepumpe, um nochmal kurz auf die zurückzukommen, die braucht ja viel weniger Energie. Die nimmt Energie aus dem Boden oder aus der Umgebungsluft. Das ist natürlich kein guter Deal für die Stadtwerke. Also kein Wunder, dass sie das nicht gut finden.
Weil, außer die bauen selber Wärmepumpen, wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, außer die bauen die selbst, das machen sie aber nicht. Das sind dann andere, sind dann Weiland oder so, die dann davon profitieren. Aber deswegen, natürlich gibt es auch Verlierer von diesen Wendemöglichkeiten. Und die sind halt immer dann ganz vorne weg, wenn es um diese falschen Lösungen geht.
Diese Scheinlösung Wasserstoff, ich habe die im Grunde nur für Deutschland wahrgenommen. Wie sieht das eigentlich im Rest Europas aus? Wie sieht das in der EU aus? Drehen die da auch so durch, wenn die Wasserstoff hören, oder sehen die das ein bisschen realistischer als wir Deutschen?
Also es gibt auch in der EU sehr große Pakete, um Wasserstoffprojekte zu fördern. Es ist aber tatsächlich, ich lebe ja in Frankreich, da kann ich es am besten beurteilen, hier viel weniger Thema, und das wird nicht verkauft als Lösung. Also die Franzosen verkaufen natürlich ihre Atomkraft als Lösung. Insofern haben die dieses Wasserstoff-Scheinlösung sozusagen, brauchen die gar nicht aus ihrer Sicht. Aber es ist tatsächlich ein besonders großer deutscher Hype, der da entstanden ist um Wasserstoff. Das ist auf jeden Fall wahr.
Ich habe eine Theorie gehört in einem Podcast, den wir produziert haben zusammen mit Greenpeace, dass der Wasserstoff, weil jetzt haben wir nämlich noch gar nicht darüber geredet, es gibt ja verschiedene Arten von Wasserstoff. Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, grüner Wasserstoff, das ist ja nochmal was anderes als der Wasserstoff, der zum Beispiel aus Gas hergestellt wird. Und deswegen auch diese Theorie, dass einfach dieser Wasserstoff die neue Art und Weise ist, wie die Gasindustrie weiter ihr Gas verkaufen kann.
Genau, also das kommt noch hinzu. Also das ist noch so ein weiteres Lobby-Spielfeld, dass man darauf setzt, okay, grüner Wasserstoff ist natürlich toll, das sagen alle, kann auch keiner bestreiten, also der aus Solar- und Windkraft. Aber der aus Gas ist doch eigentlich auch ganz toll, zumindest so als Übergangslösung. Das war ja schon immer das Argument der Gaslobby.
Brückentechnologie,
genau. Und der sagte auch mal, ein Experte dazu ist Bridge to Nowhere, weil es ist nämlich einfach eine Brücke, die immer wieder zu Gas führt sozusagen, also immer wieder zurück letztlich irgendwie. Und das ist natürlich die Idee. Und interessanterweise ist ja jetzt auch der Nationale Wasserstoffrat auch so ein bisschen unterwandert von Lobbyisten. Der wurde ja damals noch von Merkel eingesetzt und dann aber von der Ampel weitergeführt. Den gibt es auch jetzt noch. Und die Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, Katharina Reiche wiederum, ist jetzt die künftige Wirtschaftsministerin.
Ach, guck.
Und die hat sich in diesem Wasserstoffrat auch immer dafür eingesetzt, dass dieser gasbasierte Wasserstoff auch weiter gefördert wird als eben diese Bridge to Nowhere. Also insofern fürchte ich, dass sie da als Wirtschaftsministerin auf jeden Fall diesem Wasserstoffspuk kein Ende bereitet.
Das wären jetzt 4 verlorene Jahre? Oder ist noch zu früh, das zu sagen?
Ja, also wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich ist es noch zu früh. Es kann ja aber auch gut sein, dass tatsächlich immer irgend so ein Lieferengpass kommt. Also wir haben jetzt ja ein bisschen geredet über die politischen Unvorhersehbarkeiten, aber es gibt ja auch, ich weiß nicht, auch wenn ja auch jetzt Transportschiffe angegriffen von den Hutus beispielsweise, irgendwelche Wege sind gar nicht mehr sicher zu passieren mit diesen großen Tankschiffen und so. Also es kann doch tatsächlich mal passieren, dass es irgendwo mal einen Engpass gibt, was dann vielleicht noch mal so ein Fenster öffnet, was letztes Mal wieder leider so lautlos zugegangen ist.
Ja, aber vielleicht doch jetzt nicht ernsthaft auf exogene Schocks hoffen.
Nee,
das kann
hoffen.
Nicht die Lösung sein.
Nein, das ist nicht die Lösung. Also von hoffen kann keine Lösung sein, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das einfach noch mal passieren wird. Weil wenn man sich so ein bisschen genauer in diese Lieferketten reinfuchst, dann sieht man, dass es eigentlich ein großes Wunder ist, dass es bislang so unglaublich gut funktioniert hat. Und dass das aber auch tatsächlich mal schnell, wenn einer dieser Rädchen sozusagen nicht mehr so funktioniert, also einer der Lieferländer die Lieferwege nicht mehr oder die politischen Vereinbarungen wackeln, wie jetzt mit Trump, dann kann das tatsächlich nochmal dazu kommen. Also deswegen, ich glaube eher angesichts des Kabinetts, was wir da haben, wo ich jetzt nicht viele Personen oder eigentlich gar keine sehe, die das so richtig auf dem Schirm hat, diese Unabhängigkeit und die Energiewende. Deswegen glaube ich, wird, wenn da eine größere Veränderung ansteht, wahrscheinlich eher in Folge wieder so eines Schocks.
Was denkst du, weil ihr schreibt ja auch, es gibt in Brüssel, wo ja sehr vieles eigentlich auch beschlossen wird, was die Energiepolitik in Europa betrifft. Also es gibt den Green New Deal und es gibt den Emissionshandel und deswegen wird bald auch bei uns das Gas teurer werden oder eben Gas mit Gas heizen, mit Gas irgendwas tun teurer werden. Was passiert in Brüssel? Weil eigentlich stand zumindest Ursula von der Leyen ja mal sehr stark hinter diesem New Deal und hinter Klimaschutz und hinter EU zukunftsfähig machen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, seit wir wissen, dass Friedrich Merz der neue Kanzler wird, habe ich das Gefühl, der Wind hat sich gedreht. Ist das auch euer Gefühl?
Also ich glaube, in Brüssel ist das so ein bisschen unvorhersehbar, wie die deutsche Fraktion sich da sozusagen schlagen wird. Also wir hatten schon mit ein paar Verhandlern gesprochen, die eben dieses Verbrenner-Aus gedealt haben über die vielen Jahre. Und da war es ja auch schon so, dass eigentlich Deutschland zugestimmt hatte und dann in allerletzter Sekunde das nochmal zurückgezogen hat. Und da waren die wirklich sehr verärgert drüber und haben auch gesagt, ich habe da mit dem holländischen Top-Verhandler sozusagen gesprochen, der sagte, das ist ihm eigentlich noch nie passiert. Also wenn man sowas schon unter Dach und Fach hat und schon die Zustimmung der Länder ja eingespeist hat und die auch schon zugesichert wurde. Und dann wurde sie letzter Sekunde nochmal zurückgezogen. Das hat die da also alle wirklich basserstaunt zurückgelassen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt viele in Brüssel weiterhin fürchten. Also eigentlich ist da mit von der Leyen eine, die den Klimawandel und die Abhängigkeit so ein bisschen im Blick hat, also könnte sicherlich noch tausendmal besser sein, aber sie hat es eigentlich auf dem Schirm und dann wird sie aber eigentlich von der eigenen Partei häufig torpediert, die ja auch wirklich mit brachialen Ausdrücken dann häufig auch gegen EU-Politik wettert. Also das wird vielleicht wirklich nochmal auf eine größere Konfrontation da möglicherweise hinauslaufen, wenn die CDU da so breitbeinig auftritt, wie sie es hier auch tut bei diesen Themen.
Und falls wir nicht auf so einen Schock von außen warten, sondern das selber machen müssen, habt ihr auch noch was in euer Buch geschrieben, nämlich 5 Schritte zur Unabhängigkeit. Welche sind das?
Genau, also 5 Schritte zur Unabhängigkeit ist keine Raketenwissenschaft. Das ist aber eigentlich das Schöne daran. Das sind eigentlich alles Dinge, die kennen wir auch größtenteils schon, aber die werden eben nicht sozusagen genutzt als größere, auch sicherheitspolitische Lösung. Also dazu gehört beispielsweise natürlich die Heizungswende, also dass die Leute eher mit Wärmeschlaufen auf dem Dach heizen oder eben der berühmten Wärmepumpe, die eben die Umgebungsenergie nutzt und deswegen nicht an irgendwelchen Pipelines hängt. Natürlich gehört dazu auch, dass wir weitestgehend auf Verbrenner verzichten und vielleicht auch tatsächlich mal so eine schöne Bahn haben, dass man die gerne nutzt und das Auto gerne stehen lässt. Beispielsweise dazu gehört auch, dass man die Landwirtschaft umstellt, dass sie nicht mehr so sehr an den Düngern und Pestiziden hängt, die ja auch noch sehr, sehr viele andere Nachteile mit sich bringen. Also man kann da eigentlich, so wie man von morgens bis abends abhängig ist, kann man auch von morgens bis abends unabhängiger werden.
Die Landwirtschaft umstellen, ist das wirklich möglich mit dem gleichen Output, also mit der gleichen Produktionsmenge, ohne ölbasierte Dünger und sowas?
Also nee, genau, der Ertrag, ich bin ja tatsächlich passionierte Selbstversorgerin. Also ich weiß, wie schrecklich anstrengend das ist, auch nur einen Salat zu essen. Genau, also es ist alles total schwierig, aber es geht. Nur der Gesamtertrag wird sicherlich sinken, weswegen es eigentlich nur zusammengeht, indem wir weniger Fleisch essen, weil dann brauchen wir auch irgendwie 2/3 unserer Felder nicht mehr für die Fleischproduktion. Also das ging eigentlich nur so Hand in Hand. Und tatsächlich bräuchte man grundsätzlich wahrscheinlich auch wieder mehr Leute, die auf den Feldern arbeiten. Das ist einfach so, weil es dann wieder mehr, wie im Biolandbau auch, mehr Handarbeit ist so. Aber grundsätzlich ist das möglich. Also diese Modelle funktionieren ja auch auf kleineren Skalen, dass man ohne Dünger zurechtkommt, ohne Pestizide. Funktioniert, aber ist ein bisschen aufwendiger. Lebensmittel können auch wieder ein bisschen teurer werden. Aber wir essen ja auch wirklich den letzten Scheiß heutzutage. Also wenn sich das auch mal so ein bisschen umstellt, Entschuldigung, wenn ich hier so ausfällig werde, aber das ist so ein Thema, was mir irgendwie so zu Herzen geht, seitdem ich eben auch hier meinen Gemüse- und Weizengarten da habe, so ein bisschen, sieht man halt auch, was man sonst so zu kaufen hat und wie es eigentlich schmecken könnte. Das wäre, glaube ich, auch eine sehr positive Überraschung, wenn die Leute wüssten, wie lecker alles sein kann.
Diese fünf Schritte haben wir gerade von dir gelernt, wird die nächste Bundesregierung mutmaßlich nicht gehen. Können wir die alleine gehen? Nee, ne?
Genau, was die Industriepolitik angeht, das ist natürlich sicherlich schwierig, da diese größeren Aufschläge zu machen. Aber vieles von dem, was da drin steht, also gerade diese fünf Lösungen, die sind ja eigentlich sehr individualisiert sozusagen. Also davon kann man schon einiges umsetzen, ne? Was jetzt Verbrenner angeht. Die Heizungen haben natürlich die Mieterinnen und Mieter weniger Einfluss drauf. Da ist man schon beschränkter. Ernährung ist natürlich eigentlich so das Leichteste, das man umstellen kann. Wenn nicht die Bild-Zeitung wieder eine Kampagne fährt und man sich so wie der Bekloppte fühlt, weil man kein Fleisch mehr isst. Aber das ist theoretisch natürlich relativ leicht zu machen.
Vielleicht muss uns einfach egaler werden, was die Bild-Zeitung wieder für Kampagnen macht. Ist leichter gesagt als getan.
Ja, mir persönlich ist es wurscht, aber die Wirkung ist halt so groß. Insofern.
Einer der Schritte, den ihr beschreibt, ist, die Industrie umzubauen, also die Industrie unabhängig zu machen. Wie weit ist die Industrie selbst in der Erkenntnis und in der Umsetzung?
Also, ich fürchte noch nicht so weit, weil diese Abhängigkeiten haben sich ja kaum verringert. Also, nehmen wir mal BASF, der größte deutsche Chemiekonzern, meiner Meinung nach dualistisch völlig unbearbeiteter Konzern. Also, nee, da gibt es ja wirklich sehr wenig zu, obwohl der wirklich ein Riesenplayer ist, weltweit und im DAX. Und der ist der größte Wasserverbraucher und einer der größten Gasnutzer in Deutschland. Also, ja. Es ist wirklich ein Riesending. Und da hat sich jetzt zum Beispiel jetzt, ja, so Pass pro Toto kaum was verändert in deren Politik und in dem, was sie herstellen. Sind ja unter anderem auch sehr an dieser Ewigkeitschemikalienherstellung beteiligt und so. Also noch ein anderes Problem. Aber also da sieht man wenig Veränderung. Und man sieht ja auch in der deutschen Autopolitik, die ja jetzt wirklich sehr struggelt, die haben ja lange Jahre eben verpasst, diesen Umschwung zu E-Autos und haben da ziemlich große und teure Autos gebaut und werden jetzt von den Chinesen überholt. Also sagen wir mal so, da ist noch sehr viel gute Luft nach oben.
In unserem letzten Gespräch hatten wir auch schon mal kurz BASF angesprochen, weil Friedrich Merz da ja auch eine besondere Verbindung hin hatte. Wie sieht das aktuell aus?
Ja, also ich nehme nicht an, dass er jetzt noch als Anwalt für sie arbeitet. Das wäre auf jeden Fall ein Scoop. Aber tatsächlich hatte er sehr viele enge Kontakte. Also er war ja sogar im Vorstand von einer BASF-Tochter. Er hat als Jurist für sie gearbeitet, er hat für den Verband der chemischen Industrie gearbeitet, wo die BASF ein Riesenplayer ist. Also insofern gehe ich da auch leider davon aus, dass jetzt unter Friedrich Merz, was jetzt diese chemische Industrie, die wirklich, ja, wie ich ja gerade sagte, wirklich ein großer Player in Deutschland ist, der weitestgehend unbeachtet ist, im Gegensatz zu Braunkohle beispielsweise, das kennt jeder, wird sich da leider nicht viel ändern, fürchte ich. Vielleicht überrascht mich Herr Merz komplett.
Ich fasse zusammen, wir könnten recht einfach und gar nicht mal so teuer eigentlich eine unabhängige und klimafreundliche energetische Zukunft haben. Und dass wir sie nicht haben, liegt einfach an der Milliardenlobby, über die ihr in eurem Buch geschrieben habt. Ist das richtig so?
Sehr schönes Resümee, ja.
Darf ich hinzufügen, es liegt vor allen Dingen daran, dass die Milliardenlobby verstanden zu haben scheint, wie sie die Beharrungskräfte der Bürgerinnen und Bürger aktiviert.
Genau, das ist so ein guter Einklang.
Wie definieren wir die eigentlich?
Nee, genau. Also jeder hat einen inneren Schweinehund und das aktivieren die super gut, dieses Beharrungsverhältnis. Ja, ich hoffe ja immer, dass man das aktivieren kann, indem man nicht nur sagt, wir verzichten jetzt auf Öl und Gas, sondern hey, da wartet was Besseres auf euch. Das ist ja immer meine große Hoffnung. Dass man so was Schönes, Neues an die Wand malt und nicht nur das, was dann hinten runterfällt.
Also ein Best Practice oder ein exogener Schock.
Ja, genau, die beiden Möglichkeiten haben wir.
Wunderbar. Annika Joris, vielen Dank und viel Erfolg für euer Buch.
Vielen Dank, sehr Danke. Gerne.
Hallo von mir und willkommen zum Faktencheck dieser Wochendämmerung mit Annika Jöris als Gast. Ich starte mit dem Faktencheck tatsächlich auch direkt am Anfang der Sendung, nämlich bei den deutschen Ölvorkommen. Also Annika hatte gesagt, wir importieren 98% unseres Bedarfs. Es gibt quasi keine in Deutschland. Und was wir importieren, das kommt aus teils unsympathischen Ländern, wie sie gesagt hat, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch den USA unter Trump. Zunächst mal ist korrekt, dass Deutschland sehr wenige Ölvorkommen hat. 2024 haben die nur rund 1,8% des Bedarfs gedeckt. Das meiste Öl in Deutschland wird übrigens in der Nordsee gefördert, über die Bohrinsel Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Und ergänzen möchte ich aber das Bild, woher wir unser Öl importieren. Denn die USA und dahinter die Emirate sind große Lieferanten, das stimmt. Aber sie rangieren Stand 2023 auf den Plätzen 4 und 5. Die Spitze bilden Großbritannien, Norwegen und Kasachstan. Russland war übrigens noch bis 2022 der größte Öllieferant Deutschlands. Wir haben uns aber 2023 fast vollständig auch von russischem Öl gelöst, zumindest was direkte Importe angeht. Also ich gehe jetzt mal hier nicht darauf ein, wo russisches Pipeline-Öl vielleicht noch hinfließt und dann indirekt zu uns oder wie auch immer. Wie sieht das jetzt bei Erdgasimporten aus? Darum ging es ja auch. Annika hatte da gesagt, das kommt viel aus Norwegen und das ist auch korrekt. Weitere große Lieferanten sind dann die Niederlande und Belgien. Ich habe auch mal gecheckt, ob die Niederlande einfach nur als großer Hafen fungieren und quasi aus unserer Sicht hier autokratische Quellen verschleiern. Dem ist nicht so, wenn man auf die niederländische Handelsbilanz guckt. Die zuletzt so prominenten LNG-Terminals, also für verflüssigtes Erdgas an deutschen Küsten, die verarbeiten nur rund 7% des Erdgasbedarfs. Da gab es ja auch schon Berichte, dass die gar nicht richtig ausgelastet sind und wir da wahrscheinlich zu viel Kapazitäten aufgebaut haben. Teils kommen diese LNG-Lieferungen natürlich auch aus dem Nahen Osten. Da war es jetzt aber schwer für mich, auf die Schnelle gute Zahlen zu finden. Vielleicht kann das ja jemand in den Kommentaren noch ergänzen. Dann habe ich ein paar Links rausgesucht zu Referenzen, die es in der Sendung gab. Zum einen ging es um das Heizungsgesetz nochmal und erstmal um Frank Schäffler, einen der großen prominenten Kritiker oder auch ja, Desinformationsurheber dieser Debatte von der FDP, der dann in einer TV-Sendung gesagt hat, ja, privat hätte er ja jetzt auch eine Wärmepumpe gekauft, hat das aber damit begründet, ja, die ist ja für einen Neubau. Und ich habe einfach mal für alle, die sich das nochmal anschauen wollen, den Clip aus der Landsendung rausgesucht für die Shownotes. Und ebenfalls für die Shownotes habe ich noch zwei weitere Links zum Thema Grün bzw. Grün-Bashing. Zum einen gab es da die viel kritisierte Titelseite des Spiegel zu Robert Habeck und dem Heizungsgesetz, die in der Sendung besprochen wurde. Da ist er quasi im Heizungskeller zu sehen, wie er eine alte Heizung demontiert. Der Text war ja wohl ganz okay, aber für alle, die die Titelseite sich anschauen wollen, Link in den Shownotes, diese Titel Seite trug übrigens die Überschrift Operation Wärmepumpe mit der Unterzeile teuer und umstritten mit grünem Übereifer ins Chaos. Also da war zumindest die Botschaft ziemlich deutlich auf dem Cover insgesamt. Letzter Link für das in der Sendung fehlende Bild, weil wir sind ja nun mal in der Audiowelt. Und zwar Kampagne des Lobbyverbands Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegen Annalena Baerbock bzw. die Grünen. Dieses Motiv, wo Annalena Baerbock quasi mit den Steintafeln, also 10 Geboten bzw. 10 Verboten in dem Fall gezeigt wurde. Dazu habe ich einen Spiegel Online-Beitrag rausgesucht, in dem dieses Kampagnenmotiv eben abgebildet ist. Kommen wir zurück zu inhaltlichen Ergänzungen. Annika hatte gesagt, die neue Bundesregierung unter Merz, die möchte das Verbrenner aus in Brüssel irgendwie wieder aufweichen. Das ist ein bisschen spekulativ, denn im Koalitionsvertrag steht lediglich, dass man sich dafür einsetzen wolle, Strafzahlungen wegen Flottengrenzwerten zu vermeiden. Andererseits stand im CDU-Wahlprogramm 2025 wörtlich drin, das Verbrennerverbot muss rückgängig gemacht werden. An dieser Stelle erlaube ich mir mal den kleinen Kommentar. Mit Vorhaben, die gegen EU-Gesetzgebung oder Rechtsprechung laufen, hat die Union ja bei der Ausländermaut schon hervorragende Erfahrungen gemacht. Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Bleiben wir noch kurz bei der Union. Annika oder ich glaube es war Annika, hatte gesagt, in der CDU sind ja hauptsächlich Juristen vertreten. In Klammern, in dem Sinne ist es ja positiv, dass mal ein Metzger jetzt Landwirtschaftsminister ist. Und für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion zumindest stimmt das Bild auf jeden Fall. Von 196 Abgeordneten sind 68 Juristen. Sie stellen damit mit Abstand die größte Gruppe vor, Leuten, die ökonomisch ja, irgendwas studiert haben mit 29 Vertretern. Von den viel umworbenen Landwirten gibt es in der Unionsfraktion übrigens nur 5. Damit bleiben wir auch noch kurz bei der Landwirtschaft, denn es ging ja auch noch um die Bauernlobby, die vor allem Großbetriebe vertritt und unter anderem dafür sorgt, dass, also aus Annikas Sicht unter anderem dafür sorgt, dass Landwirte zum Beispiel abhängig bleiben von Sojamaisimporten aus Brasilien, um ihre Rinder zu füttern. Hier muss sich Annika versprochen haben, denn eine landwirtschaftliche Pflanze namens Sojamais ist mir zumindest nicht bekannt. Ob man Mais und Soja in der Futtersilage mischen kann, ist offenbar tatsächlich ein Forschungsthema, aber das wird sie, glaube ich, auch nicht gemeint haben. Im Anbau sind auf jeden Fall Soja und Mais separate Pflanzen und ich habe mir deswegen auch separat die Importe dieser landwirtschaftlichen Produkte angesehen. 2024 hat Deutschland insgesamt 3,6 Millionen Tonnen Soja importiert, davon stammten rund 16% aus Brasilien. Damit ist das Land auch immerhin schon an zweiter Stelle in der Statistik, allerdings deutlich hinter den USA mit 65% Anteil. Beim Import von Mais wiederum nach Deutschland spielt Brasilien keine signifikante Rolle. Also an der Stelle eine leichte Korrektur von dem, was in der Sendung gesagt wurde. Letzter Punkt, BASF, der größte Wasserverbraucher und einer der größten Gasnutzer in Deutschland, hat Annika völlig richtig so gesagt. Sie hat ja auch an einem großen Artikel bei Korrektiv zu den größten Wasserverbrauchern der Industrie in Deutschland mitgearbeitet selber, kann ich sehr empfehlen. Und ich will dazu nur ergänzen, dass BASF sogar auch beim Gasverbrauch in der Industrie die Nummer 1 ist. Also ja, tatsächlich eine herausragende Rolle bei diesen Ressourcen spielt. Und damit wünsche ich allen ein schönes Wochenende.